Ein berühmter Mann unserer Tage, der sich mit Management auskennt, hat einmal gesagt, wer nachmittags zwischen 2 und 4 Uhr zusammensitzt, um etwas Ergiebiges zu erarbeiten, ist entweder ein Depp oder ein Heiliger. Ihr könnt euch also entscheiden. Entscheiden wir uns für das Zweite, ja? Von allen Seiten bedrängt ein Bericht über den Sudan. Erster Teil, von allen Seiten bedrängt, aber nicht überwunden. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um und tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe. Ein grober Umriss. Der Sudan ist flächenmäßig das größte Land Afrikas mit 2,5 Millionen Quadratkilometern Fläche, 10-mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Die Bevölkerung betrug bei der letzten Zählung zwischen 20 und 23 Millionen, wahrscheinlich inzwischen 1 bis 2 Millionen weniger. Seit dem 1. Jänner 1956 ist der Sudan ein unabhängiger Staat. Der Nordteil des Landes ist arabisiert, ist eher arabische Welt, teils muslimisch, teils christlich-koptisch, mit einem immer mehr wachsenden Anspruch, ausschließlich muslimisch zu sein, der aber weder von der Geschichte noch von den Tatsachen her zu belegen ist. Der Südteil des Landes ist urafrikanisch, der größte Teil der Stämme und Völkerschaften dort sind noch animistisch, sie nennen sich aber lieber christlich, um nicht islamisch missverstanden zu werden. Der Süden macht etwa ein Viertel der Landfläche aus. Der Sudan als Land zählt zur vierten Welt, zählt mit zu den 8 ärmsten Regionen dieser Erde. Die Entwicklungshilfe, die in Milliardenbeträge geht, ist fast ausschließlich dem Norden des Landes zugute gekommen. Besonders eine sehr ergiebige Entwicklungshilfe aus der Bundesrepublik Deutschland. Sofort nach Unabhängigwerden des Sudan setzte eine Welle des Versuchs der Islamisierung und Arabisierung des Landes ein und führte zu einem 17-jährigen Bürgerkrieg in der Zeit von 1956 bis 1973, dem etwa ein Viertel der Bevölkerung im Süden zum Opfer gefallen ist. 1973 gab es einen sogenannten Frieden von Addis Abeba, der mit Hilfe des Weltkirchenrates eingeleitet wurde und erlaubte knapp 10 Jahre einer einigermaßen friedlichen Entwicklung. Seit etwa 5 Jahren ist das Land in einem zweiten grausamen Bürgerkrieg verwickelt. In diesem Bürgerkrieg stehen ca. 30.000 Soldaten der Volksbefreiungsarmee des Südens, ausgerüstet mit Waffen der Kommunisten, die sich selber aber Christen nennen, den islamischen Regierungstruppen des Nordens, die etwa 58.000 ausmachen, die aber von der christlichen westlichen Welt bewaffnet werden, gegenüber. Außerdem hat man die nomadisierenden Stämme, die größtenteils arabisch sind, milizenartig bewaffnet, und sie führen einen eigenen Art von raubzugartigen Krieges seit mehreren Jahren gegen die Bevölkerung des Südens. In den Südprovinzen hat es in den letzten Jahren etwa folgende Bedrängnisse gegeben: Dürrekatastrophe und daraus folgend eine sehr große Hungersnot, unglaubliche Übergriffe der Armee auf die Zivilbevölkerung, bis hin, dass man Kinder wie Tiere, wie Ungeziefer abgeschossen hat, Überfälle auf die Herden, Niederbrennen der Dörfer, Vernichtung der Ernten, Flucht und Verelendung von Millionen von Südsudanesen. Diese Flucht und die Verelendung hält auch heute noch an. Man hat die Kirchen niedergebrannt, die Friedhöfe geschändet. Dann hat die Befreiungsarmee ebenfalls sich an der Zivilbevölkerung vergriffen und an den Resten ihres Hab und Gut. Dann kamen durch Vernachlässigung über Jahrzehnte aus den Brutgebieten der Heuschrecken große Heuschreckenplagen über das Land, gefolgt im letzten August von einer großen Flutkatastrophe. Derzeit betreibt man das Aushungern der Zivilbevölkerung als strategisches Mittel von beiden Seiten. Man versucht seit Beginn des Zweiten Bürgerkrieges, an sich ist das ein Auslöser, die islamische Gesetzgebung, die Scharia einzuführen und hat sie in der Zeit, wo man sie aktiv durchgeführt hat, besonders gegen Schwarzafrikaner angewendet. Korruption hat auf allen Gebieten immens zugenommen. Viele unserer Brüder und Schwestern haben in den letzten 3 Jahren 3 oder 4 Mal alles, was sie hatten, verloren und stehen jetzt nach der Flutkatastrophe das 3. oder 4. Mal nur mit ein paar Lumpen am Leib vor der nackten Existenz, zum Teil ohne irgendetwas sonst gerettet zu haben. Es gibt ganze Provinzen im Süden, wo kein Kind unter 4 Jahren mehr am Leben ist und kein alter Mensch. Inmitten all dieser Not und dieses Mordens finden Massaker statt, Menschenraub, eine Sklaverei, in der Kinder bis um den Preis von 7 bis 10 Mark verkauft worden sind und noch verkauft werden auf den Sklavenmärkten und Dienste tun müssen bei arabisierten Stämmen. Die Liste ist beliebig fortzusetzen. Eine unglaubliche Fülle von Grausamkeiten, wahrscheinlich zurzeit der größte Schlachthof auf dieser Erde. Totale Missachtung der Menschenrechte, das dauert jetzt bereits mit Intervallen seit über 30 Jahren, unter dem nahezu völligen Ausschluss der Weltöffentlichkeit. Es liegt eine Art Leichentuch des Schweigens über den Geschehnissen mit ganz wenigen Ausnahmen. Wahrscheinlich ist es die schlimmste Szene dieses Jahrhunderts. Die grauenhaftesten Bilder der Hungersnöte aus Äthiopien reichen nicht an das heran, was zurzeit im Sudan vor sich geht. Ein grober Umriss, eine Ausschnittsvergrößerung inmitten dieser Umwelt, inmitten dieser Katastrophen und Leiden ist in der Obernilprovinz, insbesondere in dem Puffer zwischen Nord und Süd in den letzten 50 Jahren, eine Kirche gewachsen, entstanden und gewachsen. Im Süden ist sie eher presbyterianisch, im Norden hat sie sich eine eigene Struktur gegeben, ist sehr ähnlich der presbyterianischen Kirche, gehört mit zum sudanesischen Kirchenrat und heißt Sudan-Inland-Kirche. Und seit 10 Jahren besteht eine enge Partnerschaft zwischen dieser Sudan-Inland-Kirche und verschiedenen Gemeinden aus der evangelischen Kirche Österreichs und wird über Schloss Klaus unsere Arbeit administriert und koordiniert. Es hat uns in den 10 Jahren zu eng vertrauten Geschwistern und zu Leidensgefährten gemacht, vor allen Dingen zu Gefährten der Tränen über das Leid und der Freude über Gottes Tun. 4 kurze Blickpunkte. Gore stand vor 4 Wochen vor mir. Ein einfacher Dorfbewohner aus dem Süden schaute mich groß an und sagte, weißt du, Peter, daheim würde jetzt der Mais mannshoch stehen. Und nach dem vielen Regen in diesem Jahr brauchte ich nur einen Tag auf das Feld zu gehen und hätte so viel geerntet, dass ich mir eine Kuh kaufen könnte und vielleicht noch eine Ziege. Und jetzt sind wir hier oben im Norden, wo man nichts sehen kann und nichts ernten kann. Unsere Herzen sind traurig, aber Gott ist noch da. Und wenn er nur ein Wort spricht, wie damals auf dem See, dann wird Frieden. Und wenn er es nicht tut, dann, weil wir noch lernen müssen. Und dann denk daran, Peter, ich habe 17 Jahre gewartet und hier im Norden, seit ich hierher geflohen bin, hat Gott uns ein Kind geschenkt. Und denk daran, wie viele aus Gegenden, aus Stämmen, die noch nie das Evangelium hatten, jetzt den Weg zu Christus gefunden haben. Lass uns danken. 15 Männer aus dem Uduk-Stamm, ein Stamm an der äthiopischen Grenze, an der Grenze zwischen Süd- und Nordsudan, wanderten vor 2 Jahren zur jährlichen Kirchenkonferenz nach Khartoum. Während sie in Khartoum auf der Kirchenkonferenz waren, kam die Nachricht durch, dass ihr Gebiet, das sie seit Menschengedenken bewohnt, verwüstet worden ist und alle Einwohner verschwunden sind. 18 Monate haben sie nichts mehr gehört, wussten nicht, ob ihre Frauen und Familie noch am Leben sind oder schon tot sind. Nach 18 Monaten kam das erste Lebenszeichen, dass ihre Familien noch am Leben sind. Jetzt, vor 6 Wochen, war ein Besuch möglich durch Freunde. Nach 2 Jahren Flucht und dann Verschleppung nach Äthiopien, wo dieser ganze Stamm hingeflohen ist und nur 2 Evangelisten noch übrig waren und sie betreuen konnten, sind aus diesem Stamm 19 neue Gemeinden entstanden und über 20 neue Evangelisten. Der Hochkommissar für Flüchtlingswesen in Addis Abeba hat gesagt, solche Sorte von Flüchtlingen haben wir noch nie gehabt. Sie nennen sich Christen und sie sind es. Mit nur 50 Mark Unterstützung im Monat für die Kirchenleiter ernähren sie 20 bis 30 Personen in ihren Großhaushalten und wir können sie irgendwie durchbringen. Vor 4 Monaten haben wir ein Team in das Flutkatastrophengebiet entsenden können, wie eine Träne in einen Ozean der Not, aber sie haben jetzt einen Stamm entdeckt, ein Teil eines Stammes, der noch nie das Evangelium gehört hat, konnten unter diesen Leuten jetzt ein stilles, unauffälliges Kinderspeisungsprogramm und medizinisches Hilfsprogramm starten und sie werden das nie vergessen. Und wenn Frieden kommt, wird dort eine Kirche entstehen, von allen Seiten bedrängt und nicht überwunden. Aber es gibt noch ein Wort dazu, von allen Seiten bedrängt und vergessen, verraten und verkauft. Es gibt eine Frage, die macht mir seit einigen Monaten schlaflose Nächte. Bringen uns Unkenntnis und Schweigen unserer westlichen Welt ins Gericht? Wann werden unsere Reaktionslosigkeit und unsere Rücksichtnahme auf Geschäfte und Politik zur Schuld und zur Komplizenschaft? In einem zynischen, langsamen und qualvollen geplanten Völkermord. Persönlich führt mich die Situation immer wieder zu tiefster Buße, zu inständigstem Gebet und Flehen vor Gott und ich bitte euch von tiefstem Herzen, wenn ihr mitarbeiten wollt, dann betet. Vor allen Dingen, viel mehr könnt ihr zurzeit nicht tun. Wir helfen, wo wir können, wo sich kleine Türen öffnen und wir immer irgendwo wieder ein Visum ergattern, um wieder hinzugehen, kleine Hoffnungszeichen zu setzen. Aber meine Frage, die mich nicht mehr loslässt, ist das genug? Geschieht hier nicht etwas, von dem wir uns vielleicht nie mehr reinwaschen können, wenn wir still bleiben? Geht es unsere Regierung etwas an? Geht es unsere Länder etwas an? Geht es unsere obersten Gremien, unsere Kirchen etwas an? Und wer findet den Mut zu reden, glaubwürdig und so, dass es gehört werden muss? Und wird jemand reden? Wir selbst sind zu ohnmächtig dazu. Gibt es hier jemanden, der die Stimme hat und den Einfluss und den Mut, nicht nur zu beten, sondern auch den Mund aufzumachen, dann müsste man etwas ändern. Es ist nur das Schweigen des Westens, weswegen dort der Nordsudan tun kann, was er will, menschlich gesehen. Unser aller Aufgabe ist ganz bestimmt, ein zerrissenes Herz zu haben, betroffen zu sein, zu beten und Buße zu tun. Das ist keine frohe Botschaft, es ist ein Mitleiden mit Christus. Lasst euch das Herz zerreißen und vielleicht öffnet Gott dann die Tür, dass auch politisch etwas geschehen kann, das endlich Frieden bringt.
Wenn wir nicht das Wort Gottes in den Händen hätten, könnte keiner von uns trösten, keiner von uns predigen. Gott hat uns sein Wort gegeben und darum ist es so wichtig, dass wenn wir an Mission denken, dieses Wort immer den wichtigsten Platz hat in unserem Leben und in unserer Arbeit. Und darum freue ich mich, dass Pascal Schäfer vom Bibellesebund uns etwas klar machen kann, welchen Platz das Wort Gottes hat, gerade in unseren eigenen Arbeiten und uns fördern kann, den Blick über unseren eigenen Horizont hinaus zu heben. Aber wir brauchen diese Stärkung vom Wort. Stark wachsende Bibelgruppen junger Menschen in aller Welt. Pascal Schäfer.
Als ich eben zuhörte, bin ich daran erinnert worden,
dass in vielen Teilen dieser Welt geistliches Wachstum mit Unterdrückung, Korruption und Bedrängnis verbunden ist. Und dass ich sehr oft auch in der Arbeit des Internationalen Bibellesebundes diese beiden Dinge miteinander verbinden und die Größe Gottes offenbart wird. Wenn ich Ihnen etwas erzähle von diesen stark wachsenden Bibelgruppen in der dritten Welt, möchte mit Nigeria beginnen. Ich bekam vor wenigen Tagen einen Brief eines Mitarbeiters und er schrieb mir, man muss es sehen, nicht um zu glauben, sondern zu verstehen. Es ist einfach erstaunlich, wie in diesen Ländern Gott heute unter jungen Menschen wirkt. Heute Morgen dachte ich so daran, als Bruder Samuel aus seiner Arbeit in Indien sprach und er uns verdeutlichte, dass ja die Menschen in seinem Land und in der dritten Welt mit Gott so ganz konkret rechnen. Und dass sie das bewusst tun in allen Lebenssituationen, dann kann ich das nur auch übertragen auf diese jungen Menschen in Afrika. Diese jungen Menschen, die oft die Bibel gar nicht vorher gekannt haben, sie durch irgendeinen Freund in die Hand gedrückt bekommen oder merken, dass sich da ein Freund grundlegend verändert hat in seinem Wesen, in seiner Art zu leben, zu studieren, zu arbeiten, dann ist die Frage immer wieder, wie kam das in deinem Leben? Wie bist du dahin gekommen? Inzwischen hat der Bibellesebund in diesem Land, in Nigeria, man sagt so etwa 3000 und mehr Bibelgruppen. Diese Bibelgruppen wachsen so schnell, dass man eigentlich mit dem Zählen gar nicht nachkommt. Überall brechen sie auf, in den Schulen, zu Hause, in den Familien und in kleinen Gruppen, wo sie sich Seele mieten, wo sie zusammenkommen. Da bauen sie zurzeit ein Freizeitzentrum. Im Moment haben sie 2500 Schlafplätze und sie wollen das aufstocken auf 5000. Können wir uns vorstellen, Freizeiten für 5000 junge Menschen. 10.000 wollen sie dort verpflegen. Wir merken etwas von diesem Riesenhunger, von dem Hunger nach dem Worte Gottes. Circa 100 Millionen Menschen kommen in diesem Land jeden Sonntag wohl zum Gottesdienst. Es gibt manche Gemeinden, wo der Pfarrer sagt, ihr dürft nur einmal am Sonntag in den Gottesdienst kommen, weil er keinen Platz hat. Obwohl sie zum Teil Kirchen und Plätze haben, wo sie 5000 und mehr Menschen unterbringen. Die andere Seite, große Herausforderungen für diese jungen Christen. In manchen Gebieten muss man 2 Tage arbeiten, um ein Ei kaufen zu können. Dies drängt den Menschen in Nigeria und anderen Ländern, wo es ähnlich ist, in die Korruption, in die Unehrlichkeit, in die Bestechlichkeit. Und das ist eine der ganz großen Herausforderungen und Bewährungsproben für die jungen Christen. So haben sich vor einigen Jahren, etwa 4 Jahre her, einige junge Christen vom Bibellesebund zusammengeschlossen und haben gesagt, wir haben eine Vision für unser Land. Wir möchten diese Korruption nicht mehr mitmachen. Und sie haben sich eine Liste von etwa 10 Punkten aufgeschrieben, wo sie gesagt haben, wir werden niemanden betrügen. Wir werden von niemand Geld verlangen, um etwas zu erreichen. Wir wollen diese Kette unterbrechen. Diese jungen Menschen, es waren etwa 15, sind fast verhungert. Sie wurden an den äußersten Rand gedrängt, aber sie haben nicht aufgegeben und inzwischen ist eine ganze Kette der Ehrlichkeit daraus geworden. Viele Menschen in diesem Land und inzwischen in einigen anderen afrikanischen Ländern haben diese Idee übernommen, weil es überall das gleiche Problem ist.
Inzwischen ist der Einfluss dieser jungen Christen in Nigeria so stark, wenn sie dort heute in ein Taxi steigen und gewöhnlich verlangt der neben dem normalen Geld ein Trinkgeld und sie sagen, dass sie zum Bibellesebund gehören, dann weiß er, dass er nichts verlangen kann von ihnen. Ich habe selber erlebt, wie wir mit dem Auto unterwegs waren. Wir kamen in eine Polizeikontrolle in Zaire, wo es inzwischen diese Ehrlichkeitskette auch gibt. Der Mitarbeiter sollte eine Strafe bezahlen für etwas, was er gar nicht getan hat. Es ging eigentlich nur um Betrug. Er musste zur Polizeistation. Es gab ein langes Verhör. Es ging immer wieder um die gleiche Frage, was er geben möchte, was er bezahlen müsste. Plötzlich sagte der Polizeioffizier, sagen Sie mal, sind Sie Christ? Und er sagte, ja. Sagt er, okay, Sie können gehen. Liebe Freunde, diese Menschen leben in einer ungeheuren moralischen Herausforderung. Ich denke an Zaire. Dort wurde mir gesagt, als ich ankam und ich fragte, wie viele Bibelgruppen habt ihr denn hier, die ihr so betreut? Der Mitarbeiter sagte, zwischen 500 und 1000, allein in dieser Stadt. Es ist erstaunlich, dass man überall, wo man geht und steht, auch mit den Menschen selbst als Weise über den Glauben, über Jesus Christus reden kann. Ich erlebte das, wir waren mit einigen anderen zusammen Weise und sind etwas aus der Stadt hinausgefahren, wollten den Palast des Präsidenten sehen, seine Sommerresidenz. Und einer von uns machte ein Foto und plötzlich rasten einige Soldaten der Elitetruppe auf uns zu, voll bis zu den Zähnen bewaffnet, wollten uns alles abnehmen und uns gefangen nehmen. Wir machten hin und her mit denen und weil wir uns nicht richtig verständigen konnten, er sprach nur einen Dialekt, aber da plötzlich zog dieser Mann aus seinem Kampfanzug ein neues Testament. Und wir versuchten über einen Dolmetscher mit ihm ins Gespräch zu kommen, warum er ein neues Testament in seinem Kampfanzug hat. Menschen, die sich für das Wort Gottes interessieren. Ich denke an einen jungen Afrikaner, Babacar. Er studierte an der Universität in Kinshasa, erfuhr, weil er durch diese Straße musste zur Universität, dass da eben ein weißer Missionar eingezogen war. Er ging dorthin, erkundigte sich, warum er ausgerechnet in dieses Land, in sein Land gekommen ist. Der Missionar erzählte ihm, warum. Er sagte, die Bibel interessiert mich. Er fing an, die Bibel zu lesen, wurde etwa nach 4 Wochen Christ. Und sofort fing er an der Universität einen Bibelkreis zu gründen. Er wusste selbst nicht viel, aber alles das, was er wusste, setzte er sofort um durch sein Leben und durch sein Zeugnis. Durch ihn sind an dieser Universität viele Studenten zum Glauben gekommen. Nun musste er sein Staatsexamen ablegen, in Jura. Er hatte sich Zeit eingeräumt, um sich vorzubereiten, aber er kam nicht dazu, weil er ein seelsorgerliches, missionarisches Gespräch mit Studenten hatten, das er nicht zum Lernen kam. Nun hatte er sich vor dem Examen einen Tag noch reserviert. Aber auch das lief schief. An dem Abend sagte er, Herr, du weißt, ich wollte wirklich mein Bestes geben, aber ich kam nicht dazu. Du musst mir helfen. Wie das so oft in diesen Ländern passiert, in der Nacht träumte er und er sah sich, wie er im Hörsaal saß und wie er in seinem Examen dran kam. Und er sah genau und hörte genau die Fragen und alles, was der Professor ihm gestellt hat und die ganze Kommission. Am anderen Morgen ging er in den Hörsaal, am Tag der Prüfung, ging nach vorne und sagte zu seinen Kommilitonen, heute Nacht hat mir Gott klar gemacht, über was wir heute geprüft werden. Und er erzählte dies als Zeugnis seinen Kommilitonen. Genau das kam dran. Und er kam durch die Prüfung. Ich denke nicht, dass das aber heißen soll, wir sollen nicht lernen. Ich denke an ein anderes Land, Madagaskar. Der Bibellesebund hat dort dank auch der Hilfe, durch Hilfe für Brüder, ein Zentrum bauen können und ist dabei, das zu vervollständigen. Vor einiger Zeit hatten sie die Fußballnationalmannschaft von Madagaskar in diesem Zentrum. Neben dem Fußballtraining haben diese Leute jeden Morgen eine Bibelarbeit mitgemacht. Das wäre doch was für unsere Nationalmannschaft. Können wir uns das vorstellen? Zum Abschluss dieses Trainings, sie mussten zu einem großen internationalen Turnier in Afrika, kam der Sportminister und besuchte diese Leute. Inzwischen waren eine ganze Reihe in diesem Zentrum Christen geworden. Und bevor sie dem Minister die Hand gaben, haben sie dem Minister gesagt, vor den laufenden Fernsehkameras, das Wichtigste in unserem Leben ist Gott. Und deshalb möchten wir, bevor wir uns von ihnen verabschieden, zu diesem Gott beten. In diesem Land gibt es inzwischen eben auch diese Ehrlichkeitskette junger Christen. Zu einer Konferenz, wo etwa 600 dieser jungen Christen waren, kamen etwa 30 Minister und höhere Staatsbeamte dieses Staates. Nachdem sie dort mit dabei waren, und man muss ja wissen, das sind, ist ja ein marxistischer Staat, es waren die Räte der Revolution, haben 30 diese Deklaration mit unterschrieben, Korruption in ihrem eigenen Leben einzustellen. Ich denke an ein anderes Land, Angola, eine total andere Situation. Die Schülerarbeit des Bibellesebundes, Studentenarbeit verboten, dürfte nicht mehr gemacht werden. Was haben die Schüler getan? Sie haben angefangen, in der Pause das Neue Testament und Passagen des Alten Testamentes abzuschreiben in ein Schulheft, das dann wie Schulunterricht angesehen wurde. Und auf diese Weise konnten sie viele junge Menschen mit dem Evangelium erreichen. Liebe Freunde, ein Mitarbeiter sagte mir, ich danke euch herzlich für eure Hilfe. Ich möchte das vergleichen mit einem Bild. Ihr wisst, dass bei uns in Afrika die Frauen die schweren Lasten auf dem Kopf tragen. Wir brauchen eure Hilfe, um die Last vom Boden aufzuheben, um auf den Kopf zu legen. Tragen können wir sie auf den Kopf selbst. Aber helft uns bitte, dass wir sie auf den Kopf heben können. Vielen Dank.
Good afternoon, everyone.
Guten Nachmittag.
I am very happy to be with you and to be part of this conference.
Ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen zusammen bin und Teil dieser Konferenz.
As you already have heard, I come from the Caribbean.
Sie haben schon gehört, ich komme aus der Karibik.
From a little island called Jamaica.
Von einer kleinen Insel namens Jamaika.
And I minister under the Evangelical Association of the Caribbean.
Und ich habe meinen Dienst unter den Evangelikalen oder Evangelischen in der Karibik.
And the name of our program is called CONICAR, Congress on the Evangelization of the Caribbean.
Der Name unseres Programmes, unserer Organisation ist CONICAR, Kongress für die Evangelisation in der Karibik.
Most Germans and most Europeans know about the Caribbean because it's a tourist destination.
Die meisten Deutschen und Europäer kennen die Karibik als Touristenziel.
And we welcome you for that purpose because God is prospering your region and you come there and you spend your money and it helps us.
Und wir haben das gern, denn durch Gottes Hilfe ist ihre Gegend hier sehr reich und sie geben ihr Geld dort aus und helfen uns.
But there are other things happening in the Caribbean today.
Aber in der Karibik gibt es auch noch anderes, was passiert.
And as I share it with you, I hope it will help you to realize what God is doing around the world.
Und wenn ich Ihnen davon erzähle, dann denke ich, dass Sie merken, was Gott überall in der Welt tut.
And it will make you realize that you are not alone, you are part of the worldwide body of Jesus Christ.
Und sie merken dabei, dass sie nicht allein sind, sondern Teil der Welt Jesu Christi.
And I hope that it will also challenge you.
Und ich hoffe, es wird sie auch herausfordern.
That as part of that worldwide body, you have a job to do here also.
Denn als ein Teil des weltweiten Leibes Christi haben Sie hier auch was zu tun.
In our movement in Konikar,
in unserer Bewegung in Konikar,
it is our great desire and commitment to work with the church throughout the Caribbean for the evangelization of our people.
Ist es unser entschiedenes Ziel, mit den Kirchen in der Karibik für die Evangelisation zu arbeiten.
There are nearly 30 million people in that region.
Dort wohnen etwa 13 Millionen Menschen.
And there are four language groups.
Sind vier Sprachgruppen.
And the Christian church has been there in several countries for over 300 years.
In einigen dieser Länder gibt es schon seit mehr als 300 Jahren christliche Gemeinden.
In Haiti it has been there for over 200 years.
In Haiti schon über 200 Jahre.
But just as in many Christian areas of the world, as society has become more material, the work of the church has become more difficult.
Aber wie es auch in anderen Weltgegenden geht, wenn die Welt materialistischer wurde, dann wurde auch die Arbeit der Kirchen schwieriger.
And today in many of our countries we have situations where there is a high percentage of church membership.
In einigen dieser Länder gibt es einen hohen Prozentsatz von Kirchenmitgliedschaft.
But a low percentage of true committed Christians.
Aber nur einen geringen Prozentsatz von echten, hingegebenen Christen.
Let me give you an example.
Ein Beispiel.
In Barbados last year we did a survey.
In Barbados haben wir letztes Jahr eine Umfrage gemacht.
That's where most Germans go to for their holidays.
Das ist das Ziel, wo die meisten, wo viele Deutsche hingehen.
Barbados is a very nice, quiet, religious country.
Es ist ein sehr ruhiges, frommes, religiöses Land.
It is so conservative, they call it Little England.
Es ist so konservativ, es heißt Klein England.
93% of the people say that they are religious and that they are members of Christian churches.
93% der Bevölkerung sagen, dass sie fromm sind und Glieder einer christlichen Kirche.
But only 58% of them go to church more than two times a month.
Aber nur 58% gehen mehr als zweimal im Monat zum Gottesdienst.
And only 28% of them believe they have eternal life.
Und nur 28 glauben daran, dass sie ewiges Leben haben.
And that type of comparison can apply to Trinidad and Jamaica and most of the English-speaking Caribbean countries.
Und ähnliche Vergleiche gibt es auch für Trinidad oder Jamaica oder die meisten anderen englischsprachigen Länder.
In Spanish-speaking Dominican Republic today there are less than 12% evangelical.
In der spanischsprachigen Dominikanischen Republik gibt es weniger als 12% Evangelikale.
And as you travel through the region, you see all sorts of different problems.
Und wenn man durch die Gegend reist, dann sieht man alle Arten von unterschiedlichen Problemen.
Problems caused by economic difficulties.
Probleme wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten.
Problems caused by political instability.
Wegen politischer Instabilität.
Problems caused by the influx of atheism, Marxism and all sorts of new ideas, especially oriental religion.
Durch äußere Einflüsse wie Atheismus, Marxismus und alle Arten von orientalischen östlichen Religionen.
And these external problems are challenging our people and challenging the church.
Und diese äußeren, von außen kommenden Probleme fordern unsere Kirchen und unsere Gemeinden heraus.
In a survey done in Jamaica a few years ago, more than 75% of the high school students say they have no connection with church at all.
Mehr als 75% der Oberschüler in Jamaica haben keine Verbindung zur Kirche. Das zeigt eine Statistik von vor wenigen Jahren.
But thank God that at the same time the Spirit of God is working and there seems to be a new movement of God's work throughout the Caribbean.
Aber Gott sei Dank ist sein Geist am Werk und es scheint eine neue Bewegung zu starten.
We are glad to be part of it.
Wir sind froh, dass wir Teil dieser Bewegung sind.
Our task is to help the people in the churches to understand their responsibility more clearly.
Unsere Aufgabe ist es, dass die Menschen in den Gemeinden ihre Verantwortlichkeit klarer erkennen.
To bring a sense of renewal of the Spirit of God and of their commitment to the gospel of Jesus Christ.
Um ihnen ein Gefühl der Erneuerung, einer neuen Hingabe an Gottes Wort zu geben.
In fact, last year a Methodist pastor told me that because of one of our conferences and our training seminars, he has now implemented an evangelism program in his church.
Ein Methodistenpastor sagte mir, dass angestoßen durch unseren Kongress er jetzt in seiner Kirche ein Evangelisationsprogramm angefangen hat.
We're also trying to help the churches identify the grouping in the society that are not being reached by the church.
Wir helfen auch den Kirchen, dass sie die Gruppen in der Gesellschaft herausfinden, die von den Kirchen nicht erreicht werden.
Such as the young people,
zum Beispiel die Jugend,
and the women,
oder die Frauen,
and the professional people,
auch die Leute, die im Beruf arbeiten,
and those people who are being attracted by the Eastern religion,
oder die, die durch die östlichen Religionen angezogen werden.
And then we are also going into churches and train people in different methods in evangelism that might be more effective today.
Wir unterrichten auch die Leute in verschiedenen Evangelisationsmethoden, die heute wirksam sind.
Then we want to do all of our work through a greater spirit of cooperation and fellowship among God's people.
Und wir wollen unsere Arbeit auch tun in einem größeren Geist der Bruderschaft, des Einsseins unter Gottes Leuten.
There is a reason for taking that approach.
Wir haben Grund, dass wir so rangehen.
Because sometimes the task is so big that we can accomplish more when we work together than when each person tries to do their own little thing.
Manchmal ist die Aufgabe so groß, dass wir einfach mehr erreichen, wenn wir alle zusammenarbeiten, mehr als wenn jeder Einzelne dran geht.
But more importantly, because it is biblical and because Jesus Christ expects us to work together.
Aber ein noch wichtiger Grund ist, dass es biblisch ist und dass Jesus Christus erwartet, dass wir zusammenarbeiten.
And so through the Evangelical Association and our various ministries, we are seeking to build Christian unity among God's people.
Und so versuchen wir durch die Evangelische Allianz Einheit, christliches Einssein unter den Jüngern zu erbauen.
And we are encouraged by the ways in which God is working among us.
Und was uns ermutigt, ist die Art, wie Gott unter uns arbeitet.
And we thank God's people here for all their help through their prayers and their support.
Wir danken den Leuten Gottes, den Menschen Gottes, ihnen hier für Gebet und Unterstützung.
But let me tell you one quick little story.
Aber eine kurze Geschichte will ich noch bringen.
That brings home the challenge and the need to my own heart.
Die Herausforderung und die Not mir selbst ans Herz bringt.
A month ago I was listening to the radio.
Vor einem Monat hörte ich das Radio.
It was a program where you can telephone and talk to the moderator.
Das ist ein Programm, wo man anrufen kann und mit dem Moderator sprechen.
And a young teenage girl telephoned in.
Und eine junge Teenager-Mädchen rief ihn an.
And she said, I have a problem and I hope you can help me.
Sie sagte, ich habe ein Problem und vielleicht können Sie mir helfen.
She said, I'm a teenager.
Ich bin Teenager.
And I'm on cocaine.
Ich nehme Kokain.
And I don't know what to do.
Und ich weiß nicht, was ich machen soll.
And I don't know anyone who can help me.
Und ich kenne niemanden, der mir helfen kann.
Throughout our region and in your country and throughout this continent, there are people who are crying out for help.
In unserem Land, aber genauso in diesem Kontinent und in Ihrem Land, sind Menschen, die schreien um Hilfe.
And you and I have the only answer for them, that is Jesus Christ and His Gospel.
Und Sie und ich haben die einzige Antwort dafür, nämlich Jesus Christus.
My question to you is, what are we doing about it?
Meine Frage an Sie, was tun wir dafür?
May God use us to His glory.
Möge Gott uns zu seiner Ehre gebrauchen.
And to the blessing and ministry of among the people in whom among whom we live.
Und zum Segen, zum Dienst an den Menschen in der Gegend, wo wir leben.
God bless you.
Gott segne Sie.
God bless you and strengthen you in the Caribbean. Mr. Kalega, he has become a friend of ours now. Herr Kalega ist uns ein großer Freund geworden. Ist ja schon sowieso ein halber Deutscher, war früher in Deutschland, mehrfach eigentlich schon in Deutschland war. Und er wird doch trotzdem heute nochmal die Übersetzung zu uns sprechen. Uganda darf nicht sterben.
My father had a big coffee garden.
Mein Vater war ein großer Kaffeepflanzer.
And he used to tell me, my boy, my son, it's time we go and we start picking coffee.
Manchmal sagte er mir, Junge, es ist Zeit, dass wir Kaffee ernten.
I used to say, Daddy, we can wait. But he said, no, this is the time.
Ich sagte ihm dann manchmal, können wir das nicht ein bisschen aufschieben? Nein, sagte er, jetzt ist die Zeit.
Why was he saying that?
Warum bestand er darauf?
It's because he didn't want his coffee to fall down and rot.
Er wollte verhindern, dass sein Kaffee von den Pflanzen fiel und verrotten würde.
There are times when you can lose something because you've lost your time.
Es gibt Zeiten, in denen man etwas verliert, weil man die Zeit verloren hat.
And I can hear a voice saying, God, Jesus says, Ugandans must not die.
Ich kann mir vorstellen, dass Gott und durch Jesus Christus heute sagt, Uganda darf nicht sterben.
And when he says Uganda, what does he mean?
Was meint er, wenn er Uganda ausspricht?
I don't think he's thinking about the mountains, the trees and some other things.
Er spricht dann ganz gewiss nicht von den Bergen, den Bäumen und den Äußeren.
But he's talking about the people, the Ugandans, the people themselves.
Aber er meint die Menschen, die dort leben.
Who are these people?
Was sind das für Menschen?
These are the people created in his own image.
Das sind Menschen im Ebenbilde Gottes geschaffen.
Who are these people?
Was sind das für Menschen?
These are the people he died for on the cross.
Es sind Menschen, für die er am Kreuz von Golgatha gestorben ist.
In my office I have got a photograph of my wife.
Ich habe in meinem Büro ein Bild von meiner Frau. Heute ist sie glücklicherweise live dabei.
It was taken when she was studying in England.
Es ist ein Bild, das sie als Studentin zeigt in England. Es ist ein Bild, das unmittelbar vor mir ist. Ich habe sie ständig vor Augen.
She was very beautiful and very young.
Sie war damals sehr jung und schön.
But when I look at that photograph,
wenn ich dieses Bild jedoch anschaue,
I don't think about the camera which took it.
Dann denke ich überhaupt nicht über die Kamera nach, mit der es aufgenommen wurde.
I don't even think about the photographer.
Ich mache mir auch keine Gedanken über den Fotografen.
But I think of her herself.
Ich denke an sie persönlich.
And when God says, they are in my image.
Wenn Gott also sagt, das sind Menschen in meinem Ebenbilde,
he wants that when they look at those people, me, they should see him himself.
Dann denkt er dabei daran, dass wir ihn selber sehen, wenn wir einen Menschen sehen, der nach seinem Ebenbilde geschaffen ist.
But when something has gone wrong, he says, no, these people must not die, I must pick them up again.
Wenn jedoch etwas daneben gegangen ist und dieses Ebenbild zerstört wurde, sagt er, nein, diese Menschen dürfen nicht sterben, die Beziehung muss wiederhergestellt werden.
He is not going to create new people for Uganda.
Er wird keine neuen Menschen schaffen für Uganda.
These are the people he wants.
Denn die dort Lebenden sind die Menschen, die er möchte.
We have been married for 20 years.
20 Jahre sind wir jetzt verheiratet.
About 5 years ago, my wife reminded me, I came home from work and she had been working in the garden.
Vor 5 Jahren, ich kam gerade von der Arbeit nach Hause, meine Frau hatte im Garten gearbeitet, erinnerte sie mich an etwas.
And while working, she lost her ring, her wedding ring.
Während der Arbeit war ihr der Ehering verloren gegangen.
And I found her very worried. I said, "What, darling, what's wrong? I've lost my ring."
Sie war zu Tode, sie war total am Ende und jammerte, sie hätte ihren Ring verloren.
And I said, "Don't worry, I'll buy you another one."
Ich sagte ihr, mach doch nichts, ich kauf dir einen neuen.
And she said, "No, I want my real ring."
Nein, sagte sie, das ist nicht dasselbe, ich muss das Original wiederfinden.
So I had to look for the ring.
So musste ich also den Gartenboden durchwühlen nach dem Ring.
Fortunately, I found the ring.
Zum Glück habe ich ihn gefunden.
And I said, "Darling, here is your ring again. Here is your ring."
Und ich sagte, "Darling, schau, da ist er wieder."
And she said, "Thank you."
Sie war ganz begeistert.
She was not looking for she didn't want a second ring.
Sie wollte keinen Ring aus zweiter Hand.
She wanted the original ring.
Sie wollte das Original.
And Jesus said, "My people in Uganda must not die."
Jesus sagt nun, mein Volk in Uganda darf nicht sterben.
They have suffered long enough.
Lang genug haben sie gelitten.
And I've heard their cry.
Ich habe ihr Schreien gehört.
But whom will I send?
Aber wen darf ich senden?
And who will go for me?
Und wer wird für mich gehen?
2 years ago I was visiting a church in Germany.
Vor 2 Jahren war ich in einer deutschen Gemeinde zu Besuch.
And I found a portrait of Jesus on the cross.
Ich habe gedacht, naja, vielleicht ist das ein verunfallter Jesus, dass ihm die Arme und die Beine abhanden gekommen sind.
Then I asked the pastor.
Ich habe mich beim Pastor nach den näheren Hintergründen erkundigt.
I said, "What happened?"
Ich habe ihn gefragt, was ist hier los?
And he said, "You see, that is the original portrait," he said.
Er sagte, das ist das Originalbild.
"No arms, because he wants to use your arms."
Er ist dargestellt ohne Arme, weil er deine Arme benutzen möchte.
"No legs, because he wants to use your legs."
keine Beine auf diesem Bild, weil er deine Beine benutzen möchte.
Whose hand is Jesus going to use?
Wessen Hände aus diesem Raum wird der Herr benutzen können?
I work in medical services.
Ich arbeite im medizinischen Gebiet.
Have I a minute?
Habe ich noch eine Minute?
There was a patient, there was an old lady in the village.
Da gab es eine ältere Patientin in einem Dorf.
And she was very sick.
Sie war sehr krank.
And they sent for her son who was working in the town.
Sie haben nach ihrem Sohn geschickt, der in der Stadt arbeitete.
That his son could take her to the hospital.
Damit sie zum Krankenhaus transportieren könne.
As usual, young men are always rushing.
Und wie das so ist, die jungen Leute haben es immer sehr eilig.
And he said, Mommy, I'll take you to this nearest hospital. I have no time, I'm going.
Der Sohn kam in üblicher Hektik angesaust und sagte, komm Mutter, jetzt auf zum Krankenhaus, aber Dali.
And the nearest hospital was the government hospital.
Und das nächste Hospital war das Regierungskrankenhaus.
And the old lady said, no, but I want the other hospital, the church hospital.
Nein, sagte die Mutter, ich möchte ein bisschen weiter in das Gemeindekrankenhaus, ins kirchliche.
And the young man said, but what's the difference? It's all the same, it's the same medicine here, the same people here. Mommy, you are just being fussed here.
Mutter, du stellst dich nur an, dasselbe Krankenhaus, dieselben Medikamente, dieselben Betten, hier kommst du rein.
But the old lady said, same medicine, but the hands will be different.
Sie sagte ja, die Medizin ist die gleiche, aber die Hände sind dort andere.
God needs hands from young men, hands he could use in Uganda.
Gott braucht die Hände junger Menschen, die in Uganda benutzen kann.
My brother, and Jesus said, and who will go for me?
Und Jesus stellt dir die Frage, wer wird für mich gehen?
Will you?
Die Afrikaner sagen ja mit Recht, wir haben hier kein Herz mehr als Europäer, sondern nur noch eine Uhr. Aber ich weiß, dass viele von ihnen wieder nach Hause müssen und zu Hause warten andere Aufgaben. Und ich möchte, wenn man auf solch eine Konferenz geht, dass man weiß, man kann im nächsten Jahr wiederkommen, wir hören auch wieder pünktlich auf. Darum bin ich der Unruhegeist als Anwalt, der Zuhörer. Und ich danke den lieben Brüdern auch für diese Rücksichtnahme. Ich möchte nichts Konkretes sagen zu den Aufgaben, die uns im neuen Jahr 1989 zu den Projekten erwarten. Es gibt unendlich viel Leid, das täglich durch Briefe und Nachrichten von Telegrammen in unser Büro hereinschlägt. Wir erfahren von Flüchtlingselend, von Hungernden, von Kranken und Unversorgten, von Katastrophen und Armut. Wir können das immer und immer wieder nur sagen, was wir machen wollen. Wir wollen über die Christen am Ort helfen. Können andere kirchliche Organisationen über staatliche Stellen und weltliche Einrichtungen arbeiten? Wir wollen über die Christen am Ort arbeiten. Denn die kennen Land und Leute, die sprechen ihre Sprache. Und Christengemeinden haben immer zu allen Zeiten, seitdem es Christen gibt, in Wort und Tat geholfen. Und das wollen wir. Dann hören wir oft, ihr unterstützt nur Christen. Das ist eine jener missverständlichen Halbwahrheiten. Wir arbeiten immer mit Christen zusammen, als Partnergemeinden, draußen der dritten Welt. Genau das stimmt. Aber alle Christen haben in all den 2000 Jahren ihrerseits immer nur geholfen, ohne Ansehen der Person. Es hat noch nie einer einen anderen nach dem Taufschein gefragt. Meine Krankenschwester, die durch die Häuser hier in Stuttgart geht, die bedient genauso die Atheisten, selbstverständlich. Und wenn wir Hungerhilfe geben durch die örtlichen Gemeinden, dann helfen die allen, den Moslems und den Hindus und den Ungläubigen und Marxisten. Aber sie verbinden es mit dem Zeugnis von Jesus und das ist uns wichtig. Denn wer nur materielle Hilfe gibt, der verschweigt das Beste, das Heil in Jesus. Und das ist uns wichtig, dass auch in der praktischen Nothilfe das Zeugnis von Jesus nicht fehlt, sondern dass auf ihn Jesus hinweist. Es gibt auch bei der Auswahl unserer Projekte überhaupt keine Konkurrenz mit anderen Hilfswerken. Wir freuen uns doch. Wenn die helfen, dann brauchen wir es nicht von Opfermitteln zu sagen. Wir schieben das gern zu, wir fragen immer wieder, können Sie das nicht machen? Und nur wenn wir wissen, dass Sie es nicht machen, machen wir es.
gab in all den 8 Jahren unserer Arbeit noch nie eine Überschneidung oder eine Konkurrenz. Wir wollen nur anpacken, was sonst niemand tut. Und das ist vor allem Nothilfe mit einladendem Zeugnis zu Jesus. Das bleibt unsere Arbeit. Für die Gemeinden in der dritten Welt ist das selbstverständlich, aber bei uns, in unseren christlichen Kreisen, leider nicht mehr für alle. Das ist der eine Arm von Hilfe für Brüder. Der andere Arm ist, dass die Gemeinden draußen in der dritten Welt oft überfordert sind durch die vielen Aufgaben. Sie sind klein, schwach und haben wenig Mitarbeiter. Darum dürfen wir sie nicht überladen mit einer Fülle von Aufgaben. Wir müssen ihnen auch helfen, dass ihre Gemeinden wachsen können, dass sie Mitarbeiter gewinnen. Darum wollen wir Evangelisation, Radiomission, Jugendarbeit, Bibelgucke und alle kirchlichen Dienste stärken, vor allem auch die Ausbildung ihrer Mitarbeiter. Unseren deutschen Kirchengemeinden und Gemeinschaftengruppen hat Gott so viel im Überfluss gegeben. Draußen herrscht solch eine Not. Oft fehlt das Nötigste. Wir könnten doch teilen. Das Wichtigste bleibt, dass Jesus Arbeiter in seine Ernte sind. Was können wir tun mit Geld? Allein nicht. Jesus sagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Wir wollen nicht das Geld an die erste Stelle rücken, sondern wir wollen die Fürbitte um Erneuerung, um Bau des Reiches Gottes ganz stark betonen. Und da bewegt uns auch, wie können wir mithelfen, dass es mehr mit der Bibel ausgebildete und befähigte einheimische Mitarbeiter, Pfarrer, Evangelisten gibt. Es geht uns um die Stärkung einer biblischen Theologie und die Berufung und Unterstützung einheimischer Ausbilder und Dozenten. Sind uns die Nöte überhaupt bewusst? Ich habe den Eindruck, dass es bei vielen Christen noch gar nicht bekannt ist, dass es in vielen Ländern der Welt keine Bibeln zu kaufen gibt, nur weil die Devisen fehlen. Die Seminare sind hoffnungslos überfüllt. Junge Leute wären da, die würden gerne studieren, aber es gibt keine Plätze für sie und keine Wohnmöglichkeiten. Und dass viele Kirchen keine Prediger haben, weil die Ausbildungsstätten keinen Platz haben. Und nicht zuletzt sorgen wir uns um die vielen bedrängten Gemeinden, auch unter einem militanten Islam. Darum will Hilfe für Brüder auch in diesem neuen Jahr mithelfen, dass die Gemeinden weiter wachsen können auf dem Felsengrund des Wortes Gottes. Ich will hier abrechnen und will bitten, dass Frau Birkert und Herr Fetz nun uns lesen von den Mitarbeitern, die im Einsatz sind, dass wir auch fürbittend an die denken können, die heute aus der Ferne unsere Veranstaltung mitverfolgen. Es ist eine Fülle, die man kaum behalten kann. Aber wir wollten, dass nachher Sie sich eine Gebetskarte mitnehmen, sagen, ich will für einen konkret beten, dass in mein Losungsbild sein und meine Bibel legen. Damit draußen einer seinen Dienst tun kann.
Benin ist ein kleines kommunistisch regiertes Land in Westafrika, wo der größte Teil der Bevölkerung sich mit Landwirtschaft gerade so selbst versorgen kann. Hartmut Immig, ein junger Landwirt aus Ellern, ist seit Frühjahr 87 dort und hilft diesen armen Bauern mit besseren Anbaumethoden etwas Einkommen für ihre Familien zu schaffen.
Ebenfalls in Westafrika, nordwestlich von Benin, liegt das kleine Land Gambia. Gambia hat eine sehr schlechte Infrastruktur. Das heißt, dass zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel oder auch nur Straßen oft gar nicht existieren. Deshalb ist es so wichtig, dass die Krankenversorgung im Landesinneren gewährleistet ist. Martin und Carola Binder mit ihren Kindern aus Berlin sind nun seit letztem Oktober im Innern Gambias, wo Martin als Arzt einen wesentlichen Teil dazu beiträgt, dass sie jährlich nahezu 200.000 Patienten dieses Einzugsgebietes die notwendige Betreuung erhalten. Erika Seiler, eine Krankenschwester aus Felba, ist seit einem knappen Jahr ebenfalls in Gambia, auf einer ganz abgelegenen Station.
Auch in Kamerun sind medizinische Entwicklungshelfer von CSI tätig. ganz im Nordwesten des Landes, wo man nur über Buschfahrte hinkommt und das auch nur bei Trockenzeit, sind Schwester Marga Boos und Dr. Günther Boos aus Freiburg für die Gesundheitsvorsorge und Krankenversorgung der Bewohner dieses großen und unzugänglichen Gebietes besorgt. Uwe Gutz, ein Krankenpfleger aus Remshalden-Gerardstetten, ist seit einem knappen Jahr auch in Kamerun, auf einer Außenstation nahe der Grenze zum Tschad, wo er Menschen mit den unterschiedlichsten Nöten zu ihm kommen und Hilfe erbitten.
Mali liegt direkt südlich der Sahara und besteht vor allem aus trockenem Grasland. Durch lang anhaltende Dürren besteht viel Not und Leid in diesem islamischen Land. Vier Entwicklungshelfer von CFI wollen in einem Ort nahe der Grenze zu Burkina Faso eine Basis schaffen, wo diese Menschen Hilfe erfahren können. Peter Rücker aus Muttersbach und seine Frau sind seit Mitte 87 in Mali, um die Krankenstation aufzubauen. Er ist für die Fahrzeuge, Maschinen und Geräte zuständig. Für die medizinische Arbeit trägt Maria Dick als Hebamme und Krankenschwester die Verantwortung. Außerdem arbeiten Tino Bernhard, ein Krankenpfleger, und Christine Sarkowski in diesem Team.
Der östliche Nachbar Malis ist Niger und da arbeitet Monika Hausmann seit Anfang dieses Jahres als Hebamme und Krankenschwester im Galmi-Hospital im Süden des Landes. Jährlich fallen dort etwa 1800 Geburten an. Das sind jeden Tag im Durchschnitt 5 Kinder, die das Licht der Welt erblicken. Monika hat alle Hände voll zu tun.
Im recht dicht besiedelten hügeligen Süden Äthiopiens arbeiten Paul und Claudia Münzenmay aus Stuttgart seit ein paar Jahren in einem Wiederaufforstungsprojekt. Da Büsche und Bäume zugunsten von Ackerbau beseitigt wurden, kam es zu schlimmen Erosionserscheinungen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass jetzt systematisch wieder aufgeforstet wird. In der gleichen Gegend, der Gamo-Gofa-Provinz, ist auch Rose Bechtold als Krankenschwester tätig. In Äthiopien gibt es viele Stämme, die noch ganz abgeschieden leben. Und da arbeitet Rose auf recht einsamen Posten. Nahe der Hauptstadt Addis Abeba ist Karl Pfahler aus Freising mit seiner Familie in der landwirtschaftlichen Ausbildung tätig.
Wie Äthiopien ist auch der Tschad ein Land, das durch Bürgerkriege und Dürren großes Leid erfahren hat. Unsere Leute helfen dort auf verschiedene Arten. Christian Schleicher aus Neustadt-Weinstraße ist Landwirt und erprobt neue Anbaumethoden und auch bessere Arten, die Ernte zu lagern, damit sie nicht wieder zerstört werden. Karl Heinz und Renate Finat aus Aachen sind mit Christoph und Anna letztes Jahr in den Südtschad gereist, wo Karl Heinz als Krankenpfleger arbeitet. Er soll auch einheimische Mitarbeiter ausbilden. In Koyom, auch im Süden des Tschads, ist seit letzten Herbst Frau Dr. Mechthild Klaus von Schwäbisch Hall als Lehrerin tätig. Sie hat schon viele Jahre in Afrika gearbeitet und hat sich für ihren Ruhestand jetzt diese anstrengende Aufgabe vorgenommen.
Zwei weitere Ruheständler sind Hugo und seine Frau Isolde Honegger aus Stuttgart, die in Nairobi in Kenia den Bau von Studentenunterkünften eines großen theologischen Seminars leiten.
Etwas weiter südlich in Tansania sind die Gutknechts aus Rösrath. Jörg Hartmut Gutknecht ist Arzt und hat es auf sich genommen, ganz abgelegen in Weser, einer Gegend, wo es immer wieder Hungersnöte gibt und nichts von der Zivilisation Dar es Salaam zu spüren ist, mit seiner Frau Susanne und den beiden Buben Karl Philipp und Johannes zu leben. Es gibt dort ein Krankenhaus, wo viele Menschen wegen Mangelernährung, Malaria und viele andere Krankheiten gepflegt werden.
Ein anderes Land, in dem es viele unterernährte und kranke Kinder und Erwachsene gibt, ist der Sudan. Während der großen Überschwemmungskatastrophe im letzten Jahr hat sich Elfriede Weiß aus der Freiburger Gegend bereit erklärt, innerhalb weniger Tage ihre Zelte abzubrechen und dort zu helfen.
Durch die langen Jahre des Krieges und Terrors in Uganda sind viele Krankenhäuser in einen schlimmen Zustand geraten. Deshalb ging Wolfgang und Birgit Schäfer aus Dillenburg-Nanzenbach vor 2 Jahren nach Arua im Nordwesten des Landes, wo Wolfgang den Wiederaufbau des Kuluwa-Hospitals leitet und Birgit als Krankenschwester tätig ist. Seit letzten Herbst sind nun auch Michael und Manuela Out aus Mülheim mit ihren beiden Mädchen Tabea und Juliane in Kuluwa. Michael ist Holztechniker und leitet die dem Hospital angegliederte Schreinerei. Er bildet dort Lehrlinge aus und führt mit ihnen die anfallenden Arbeiten im Krankenhaus durch.
In der Hauptstadt Ugandas ist seit 2 Jahren Horst Holzäpfel, ein Maurermeister aus Flach, damit beschäftigt, ein Gebäude für das Uganda Protestant Medical Bureau aufzubauen. Diese Organisation ist verantwortlich für alle evangelischen Krankenhäuser in Uganda. Als Nebenprodukt seiner Zeit in Kampala hat Horst noch eine Ziegelproduktion gestartet, die einen guten Umsatz macht und bereits einigen sonst arbeitslosen Ugandern Einkommen bietet.
In Zaire, einem sehr armen Land Zentralafrikas, ist seit einem knappen Jahr in einem Kinderdorf für Waisen Mechthild Malzson aus Wietzendorf als Kinderkrankenschwester für die Krankenstation verantwortlich. Eine Insel der Hoffnung? Eine Insel der Hoffnung nennt sie dieses Dorf. Eine Insel, die von Hilfesuchenden überflutet wird.
In der Hauptstadt des Nachbarlandes von Zaire, der Zentralafrikanischen Republik, ist Martina Bastian, eine Bibliothekarin aus Neulingen, für den Aufbau der Bibliothek an der Evangelischen Theologischen Fakultät verantwortlich.
In einem Durchgangslager für Flüchtlinge aus Vietnam, Laos und Kambodscha auf den Philippinen sind zurzeit vier Krankenschwestern tätig, die von uns ausgesandt wurden. Schon seit 2 Jahren arbeiten Ulrike Rosenberger aus Hofheim und Arne Hamacher aus Bergisch Gladbach in diesem Flüchtlingslager. So sind vor wenigen Wochen Petra Ristel aus Langenau und Cornelia Rapp aus Winnenden nach Morong, Batan gereist, um in einem Lagerkrankenhaus tätig zu werden.
Auf der Insel Ponape in Mikronesien im Südpazifik besteht vor allem unter Jugendlichen eine große Not mit Drogen- und Alkoholproblemen. Deshalb sind Kuno und Dorothee Becker mit ihren Kindern nach Ponape gereist, um mit einem Jugendzentrum Hilfe zu leisten.
In Thailand sind seit 2 Jahren der Physiker Dr. Reinhard Konrad aus Würzburg mit seiner Frau und seinen 4 Töchtern. Dr. Konrad ist in Bangkok als Dozent in einer Universität tätig. Eine weitere Mitarbeiterin in Thailand ist Rita Blöcher.
Seit letztem Herbst ist auch eine Entwicklungshelferin von CSI, Cornelia Grünweich aus Löschgau in Pakistan, in der Flüchtlingsarbeit unter afghanischen Flüchtlingen tätig.
Im tiefen Dschungel von Peru setzt sich Bernhard Möck, Landwirt aus Leinfelden-Echterding, täglich der Gefahr von Malaria und anderen Krankheiten aus, um den verschiedenen Indianerstämmen bessere Möglichkeiten des Überlebens zu zeigen. Er hilft ihnen durch Rinderzucht und das Halten von Ziegen eine Existenz aufzubauen.
Ebenfalls in Peru, in der Hauptstadt Lima, ist Günther Gutschig, ursprünglich ein Professor für Forstwirtschaft, mit seiner Frau Heidi, die Ärztin ist, und ihren Kindern in der Lehrerausbildung tätig. Diese gläubigen Lehrer sollen später Schulungsmöglichkeiten auf dem Land gewährleisten und dort auch missionarisch tätig sein.
Weiter nördlich in Mexiko sind Dr. Karl-Heinz und Dr. Hanna Schmalenbach, beides Ärzte mit ihren Kindern Christine und Susanne daran, in der Gegend der Totonac-Indianer eine Krankenstation aufzubauen, wo unter anderem auch einheimische Gesundheitshelfer ausgebildet werden. Rudolf Lepple, Landwirt und Lehrer, ist mit seiner Frau Isolde und ihren beiden Kindern im gleichen Projekt im Aufbau tätig.
Nun bitten wir die, die ausreisen, zu uns hierher. Kurz vorstellen. Es sind nur die, die heute teilnehmen können. Einige sind verhindert. Wir wollen nur von denen hören, die ausreisen. Bitte schön.
Wir, Sabine Kromer und Hanna Rose Bauer, wir reisen in den Staat und werden dort in einem Waisenhaus arbeiten als Erzieher. Dort sind über 100 Kleinkinder von 0 bis 4 Jahre und wir kümmern uns um die Erziehung und die Anleitung der Frau, die dort mit den Kindern arbeitet.
Ja, wir reisen also in 3 Wochen für 3 Jahre.
Und da ist immer auch noch schön, es fehlt manchmal noch an der Heimatunterstützung. Vielleicht ist wohl ein Hauskreis, der das auch noch machen kann, da kann man gern einiges hören.
Ich heiße Johannes Jakob, bin Agraringenieur und möchte im September nach Djibouti ausreisen für 3 Jahre. Dort ist ein Bewässerungsprojekt unter ehemaligen Nomaden. Da möchte ich mitarbeiten als landwirtschaftlicher Berater.
Wir sind Thomas und Gudrun Krehl mit Anne und Andreas. Wir werden in 2 Wochen ausreisen.
Sehr.
In die Stadt nach Tamena.
Ja, ich bin von Beruf Lehrer und werde in Tamena an der evangelischen Schule, also das Gymnasium, unterrichten in Mathe und Physik. Das Gymnasium im Bürgerkrieg zerstört worden. Der Unterricht war in den Süden des Landes verlegt und seit 1987 der Unterricht wieder in Kamena. Und es mangelt halt hart an Lehrkräften. Die Klassenstärke liegt zwischen 50 und 60. Ich meine, das träumen deutsche Lehrer, das sind Albträume. Ne?
Ich heiße Martin Kindle und gehe nach Tansania in Besa als Bauleiter und ja, Ausbilder an der Handwerkerschule, die dieses Jahr oder letztes Jahr, jetzt muss ich sagen, die Anerkennung gekriegt hat von der Regierung, die Fälleprüfung abzunehmen.
Ich bin Arthur Dillmann, bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind zu Hause, Frau und die Kinder. Und wir werden nach Sambia, in die Nordwestprovinz von Sambia gehen, in ein Projekt, wo ein integrierter Entwicklungsansatz verfolgt wird. Das heißt, dass da also nicht nur ein Bereich des täglichen Lebens genommen wird und dass man da die Leute schult, sondern man versucht möglichst umfassend alle Bereiche zu erfassen. Und das wird also neben Bibelschule hat einen ganz großen Teil die Landwirtschaft und ich bin Agraringenieur und ich werde ausbildend in diesem landwirtschaftlichen Bereich tätig sein.
Nun werden Wilhelm Dörr und Gunter Kiene noch beten über diesen Aussendung.
Lieben Herr, liebe Herr, wir können nun staunen von ganzem Herzen, was du geschenkt hast, dass du uns in diese Aufgabe hineingestellt hast, dass du es geschenkt hast, dass du Menschen berufen hast, dass du sie hast vorbereiten lassen, dass du sie begabt hast und dass wir sie nun dir anbefehlen dürfen, weil du ihnen vorausgehst und weil du ihnen zur Seite stehst, um ganz in deinem Dienst zu stehen. Bitten dich für einen jeden Einzelnen von ihnen, bitten dich für die Gemeinden, in die wir sie hineinschicken, für die Dienste, dass du ihr Miteinander gestaltest, dass du in der Mitte bist und dass du Segen und bleibende Frucht schenken wirst. Amen.
Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Du hast uns diese Menschen eine Weile gegeben, dass wir sie vorbereiten dürfen. Und wir haben sie lieb gewonnen. Und so wie wir uns freuen, dass sie hinausgehen und ihre guten Gaben einsetzen, um deine Hände zu sein, die Füße zu sein, für dich zu sprechen, für dich zu lieben, zu heilen, so werden wir sie vermissen und andere ebenfalls. Aber wir danken dir, Herr, dass wir sie gehen lassen dürfen. Freuen uns, dass sie zu der Schar hinzugefügt werden, die schon draußen sind. Und wir danken dir für die große Schar derer, die vor deinem Thron stehen werden, aufgrund der Treue deiner Boten, die hinausgehen und die Kosten nicht scheuen, gehorsam sind, weil viele zu dem Reich hinzugetan werden. Und so befehlen wir sie dir in deine Hand mit all denen, die schon draußen sind und danken dir, Herr, dass wir Teil sein dürfen an dieser guten Mannschaft. Amen.
Liebe Freunde, so ist das doch im Berufsleben. Kein Meister ist vom Himmel gefallen, sagt der Volksmund, weit ist der Weg vom Berufswunsch zum Berufsziel. Zuerst kommt die Schulausbildung, der Lehrer hat alle Mühe, meine hohe Begabung zu entdecken und er bremst meine intellektuelle Entwicklung durch miese Benotung. Aber nach 16 Schuljahren habe ich das Abitur in der Tasche. Aber das Abitur ist nicht das Ziel. Dann kommt die Berufsausbildung, leichtfüßig jumpe ich durch die Lehrjahre und als strahlender Vorletzter beende ich die Gesellenprüfung. Aber der Gesellenbrief ist nicht das Ziel. Dann kommt der Berufsanfang. Nach 60 fürchterlichen Bewerbungen erhalte ich endlich meinen Traumjob als Kanalarbeiter. Stundenlang bin ich mit der Laterne unter Tag unterwegs. Aber das Laternenlaufen ist nicht das Ziel. Endlich werde ich zutage gefördert und zum Kanalrat befördert. Meine flotte Dienstmütze hat die Form eines Kanaldeckels. Aber der Kanalrat und Oberkanalrat und Kanalratsdirektor ist nicht das Ziel. Erst wenn ich ganz oben bin, erst wenn ich über allen Decken schwebe, erst wenn ich das Geschäft verteilen kann, dann bin ich am Ziel. Vorher ist immer nur halb. Vorher bringt das nicht richtig. Vorher ist ein unwahrscheinlicher Zug nach oben in meiner Brust. Das Ziel ist der Chef. So ist das im Berufsleben. Und im Christenleben manchmal auch. Der Christ ist immer im Werden, heißt es. Und so hat Luther gesagt, weit ist der Weg vom Wunsch zum Ziel. Zuerst kommt der Konfirmandenunterricht. Der Pfarrer hat alle Mühe, mir den Katechismus beizubiegen. Aber die Konfirmation ist nicht das Ziel. Dann kommt vielleicht die Christenlehre. Mein Hirn, mein schwammartiges Hirn zieht alles auf und nach 2 Jahren bin ich topfit. Aber der Abschluss ist nicht das Ziel. Dann werde ich Mitarbeiter. Als Hilfsassi in der Jungschar bin ich so gut, dass mir die Jungenschaft Seeräuber übertragen wird. Aber die Jungenschaft ist nicht das Ziel. Dann gehe ich in den Bibelfernkurs. Ich gehe und reise schnell durch die Geschichte Israels. Aber der Fernkurs und der Bibelkurs ist nicht das Ziel. Freunde, erst wenn ich ganz draußen bin, erst wenn 5000 Kilometer zwischen mir und meinem Heimatort liegen, erst wenn ich thailändische oder afrikanische oder südamerikanische Luft schnuppere, dann bin ich am Ziel. Vorher ist mein Glauben nur halb. Vorher springt das nicht richtig. Vorher ist ein unwahrscheinlicher Zug nach draußen in meiner Brust. Das Ziel ist der Missionar. Nicht übel, wenn junge Leute mehr hören wollen als den Konfirmator. Nicht übel, wenn junge Leute mehr tun wollen als eine Jungenschaftsarbeit und Kinderkircharbeit. Nicht übel, wenn mehr drin ist in einem Leben. Doch dieser Herr braucht ja Arbeiter und er ruft sie auch. Er braucht Arbeiter in seine Ernte, er ruft Arbeiter in seine Ernte und er ruft sie auch an diesem Tag. Nur eins. Und das möchte ich jetzt jedem noch einmal unter die Haut, ja ins Herz hinein geschrieben haben. Gott braucht Arbeiter für seine Ernte. Gott braucht Arbeiter draußen und drinnen, im Ausland und im Inland. Gott braucht kurzum, er braucht Feldarbeiter und Heimarbeiter. Feldarbeiter haben wir eben gesehen. Aber wie sieht ein Heimarbeiter als Gottes Erntearbeiter aus? Freunde, hört noch einmal auf die paar wenigen Verse, die im Kolosserbrief stehen. Seid beharrlich im Gebet und wacht mit Danksagung. Bete zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Das ist die Jobbeschreibung des Heimarbeiters. Er ist nämlich erstens, ganz kurz drei Dinge, er ist erstens ein Handarbeiter. Dieser Typ macht sich nicht auf die Füße, sondern er geht auf die Knie, er faltet die Hände und betet Erntearbeiter als Handarbeiter des Gebets. Sicher, betet er auch über seinem Matheheft. Die Logarithmen sind wie mein Buch mit Siegeln. Sicher betet er auch über seinen Brief an die Freundin, die soll endlich wissen, woran sie mit ihm ist. Sicher betet er auch über seine Schuld, die Lüge hat seinen Irren entsetzlich wehgetan. Man kann über allem und soll über allem und jedes beten. Aber der betet auch über dem aufgeschlagenen Weltatlas. Die wichtigsten Missionsstellen sind dort rot angekreuzt. Bei ihm im Gebet ist etwas vom Duft der großen, weiten Welt. Herr, sagt er, in Nanking, diese Hausgemeinde braucht chinesische Bibeln. Herr, die Missionsgemeinde in Nepal, die muss doch neu gebaut werden. Und Herr, dieser schwarze Bruder, dieser farbige Bruder in Südafrika, der leidet entsetzlich unter dieser Rassentrennung. Und dabei betet er gar nicht ängstlich, ob denn er kleine Marschierer bei diesem großen Gott ankomme. Er betet nicht nachdenklich, ob dies denn überhaupt nötig sei. Er betet nicht zögerlich, ob denn das überhaupt heute noch drin sei. Nein, er betet beharrlich, zielgewiss und bibelbewusst. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Warum sind wir oft so kleinkarierte Gebetbeter? Welcher Mief steht in unseren Gebetsecken? Warum sind wir so kurzsichtig, so als ob hinter unserem Heuschober die Welt zu Ende sei? Der einfache englische Flickschuster William Carey, der hatte doch den richtigen Weitblick, wenn er sagte, the world is my parish. Diese ganze Welt ist meine Parochie. Beten im Welthorizont, das zeichnet den Handarbeiter des Gebets aus. Und das Zweite, nämlich, er ist ein Facharbeiter. Er redet nicht wie der Blinde von der Farbe, sondern wie der Sehende vom Licht. Er weiß Bescheid und ist vom Fach. Er weiß nämlich, dass Haustüren und Herzenstüren zwei Paar Stiefel sind. Haustüren, die haben eine Klinke, wenn ich die drücke, dann geht sie auf, oder sie haben eine Automatik. Und wenn ich komme, dann springt sie auf, oder sie haben ein Schloss, und wenn ich aufschließe, dann kann ich hindurchgehen. Und wenn dies alles nicht hinhaut, dann haut man mal kräftig durch und drauf, und dann fällt man mit der Tür ins Haus. Türen sind kein unüberwindliches Hindernis, aber Herzenstüren. Es gibt keine Herzensklinke, die ich drücken könnte. Es gibt keinen Herzensschlüssel, den ich drehen könnte. Es gibt keine Herzensautomatik, die ich einfach bedienen könnte. Das gibt es alles nicht, liebe Freunde. Es gibt niemand, der in das Herz eines anderen einbrechen könnte. Auch der beste Missionar, auch der schönste Entwicklungshelfer, wir alle stehen draußen vor der Tür. Es hat nur ein einziger den Schlüssel. Und das ist der, von dem der Engel sagt von der Gemeinde in Philadelphia, der Heilige und Wahrhaftige hat den Schlüssel. Jesus ist der Schlüsselmann. Und dieser Schlüssel hat die Form des Kreuzes und der passt in jedes Herz, in jedes chinesische, afrikanische, südamerikanische oder europäische Herz. Und der kann es aufschließen, der kann es aufmachen. Dieser Kreuzschlüssel ist der Hauptschlüssel für alle Herzen, nur eins. Er leiht ihn nicht aus, aber er bedient ihn, wenn wir ihn darum bitten. Und deshalb braucht es Facharbeiter des Gebets, die sich dran machen und sagen, Herr, der Teufel hat uns die Typen vor der Nase zugeschlagen, er will allein das Hausrecht der Menschen besetzen, aber vor dir kann man sich nicht auf die Dauer verschließen. Herr, wir brauchen in dieser Welt, in unserer Stadt, wir brauchen deinen Schlüsseldienst. Komm du als der Öffner und Befreier und schließe du uns auf und schenk denen, auch die jetzt hinausgehen, schenk du denen eine offene Tür, Facharbeiter des Gebets. Und auch das dritte, Freunde, letzte ganz kurz, nämlich Gastarbeiter. Die schieben nichts auf die lange Bank, sondern fangen heute damit an. Sie sind Gäste auf Erden und wissen nicht, wie lange noch ihre Saison dauert. Und deshalb schauen Sie auf Gottes Uhr. Und Gottes Uhr hat zu laufen beginnen, als der Schöpfer sagte, es werde Licht. 12 Uhr mittags war es, als Jesus Christus geboren wurde. 15 Uhr, als Jesus am Kreuz hing, eine Finsternis hereinbrach und er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt gehen die Zeiger auf 24 Uhr zu. 12, das ist das Ziel der Zeit. Mensch, bedingt die Ewigkeit. Deshalb kauft die Zeit aus. Nützt die Stunde. Betet jetzt, dass keiner, aber auch keiner verloren gehe. Liebe Freunde, Gott will Arbeiter in seine Ernte. Er braucht Feldarbeiter und er braucht Heimarbeiter. Beides ist notwendig. Beides ist dringend gefragt, gewünscht und darum beten wir. Als was bist du gefragt? Als Feldarbeiter oder als Heimarbeiter? Bitte den Herrn der Ernte, dass er beides in seine Ernte schenke. Amen.
Ich dachte schon, er bleibt stehen und will mich übersetzen. Ich bin gebeten worden, wörtlich ein kurzes Wort von asiatischen Christen zu sagen. Ich denke, wir haben sehr viel gehört jetzt gerade von asiatischen Christen. Ich bin persönlich sehr dankbar für das, was wir eben, was ich auch gestern von unserem Bruder C.B. Samuel gehört habe. Als ich mir Gedanken machte, was kann man von asiatischen Christen sagen, warum bin ich gebeten worden, hier von asiatischen Christen etwas zu sagen, dachte ich, wahrscheinlich deshalb, weil ich selbst 10 Jahre als Missionar in Thailand tätig war, weil ich mit der überseeischen Missionsgemeinschaft, die ihr Arbeitsgebiet in Asien hat, tätig bin, weil wir auch Mitarbeiter aus Asien in unserer Mission haben. Ein kurzes Wort von asiatischen Christen. Eine Frage. Was für eine Farbe haben Schwäne? 99% würden ganz bestimmt sagen, weiß natürlich. Wie sehen Missionare aus? Die erste Reaktion, zumindest noch vor einigen Jahren, war, der Missionare, Europäer, Amerikaner, die nach Afrika, nach Asien, nach Südamerika gehen. Es hat sich manches geändert. Als die Engländer zum ersten Mal nach Australien kamen, haben sie plötzlich festgestellt, es gibt ja auch schwarze Schwäne. Und jetzt sind nicht mehr alle Schwäne weiß. Heute, und da sind wir sehr dankbar dafür, sind auch nicht alle Missionare weiß. Da gibt es Braune und Schwarze, wie wir sie auch unter uns hier haben. Da gibt es Leute aus den verschiedenen Kontinenten, die Gott gerufen hat, die Botschaft Jesu Christi weiterzugeben. Wir haben in unserer Mission eine ganze Reihe von Tondia-Serien, die wir Gemeinden, Jugendkreisen und so weiter kostenlos zur Verfügung stellen. Vor einiger Zeit rief ein Pfarrer an. Er sagte, ich habe hier für unseren Frauenkreis eine ihrer Tondia-Serien bestellt. Zum Glück habe ich mir diese Serie zuerst angesehen, bevor ich sie im Frauenkreis zeigte. Das ist doch unmöglich, was Sie hier in dieser Tonbildserie vorstellen. Ich ließ ihn reden, er redete wie ein Wasserfall. Er sagte, das geht doch nicht. Sie berichten hier von einem japanischen Missionars-Ehepaar, das mit ihrer Mission in Indonesien arbeitet. In Japan sind nur 1% der Bevölkerung Christen, in Indonesien sind es mindestens 15%. Das ist doch nicht verantwortlich, wenn Sie einen Japaner aus seiner Heimat, der bereits die Sprache kann und so weiter, herausrufen und den nach Indonesien schicken, dass er dort als Missionar tätig ist. Als er mit allen seinen Argumenten am Ende war, als ich dann mal zu Wort kam, da habe ich gesagt, darf ich Ihnen kurz 3 Antworten geben? Die erste Antwort, der Missionsbefehl geht hin in alle Welt, steht auch in der japanischen Bibel. Die zweite Antwort, Gott spricht auch heute noch persönlich. Er hat diese japanische Familie aus einer blühenden Gemeindearbeit in Japan, wo sie bereits 2 Gemeinden gegründet hatten, herausgerufen und nach Indonesien gesandt. Eine dritte Antwort, sagte ihm, ich habe diesen Missionar vor 2-3 Jahren in Indonesien getroffen. Er war noch in seinem ersten Dienstabschnitt. Und er erzählte mir, nächstes Jahr werde ich in meinen ersten Heimataufenthalt gehen. Ich habe mir vorgenommen, 300 Gemeinden in Japan zu besuchen. Um was zu machen? Um ihnen von den großen Taten Gottes zu erzählen, was Gott alles in Indonesien tut in dieser Zeit. Und ich kann nur sagen, die Berichte, die dieser Bruder Ogawa-san in seinen Gemeinden oder in den Gemeinden in Japan weitergegeben hat, dürften vielen zur Hilfe, zum Segen sein. Der Blick wurde geweitet. Sie bekamen einen Weitblick im wahren Sinn des Wortes. Missionare aus Asien, asiatische Missionare, gewiss, es kann einem zum Fragen bringen, warum wird jetzt dieser Missionar in ein anderes Land gerufen? Aber hier sehen wir auch die Souveränität Gottes, der das machen kann. Ich war gestern in der Gruppe von Bruder C.B. Samuel, wo er aus Indien berichtet hat. Da dürfen und können im Moment keine neuen Missionare mehr hingehen. Sie bekommen kein Visum, keine Arbeitsbewilligung mehr.
Aber das heißt ja nicht, dass Gott dann am Ende ist. Er hat uns gestern gesagt, dass es etwa 400 Missionsgesellschaften in Indien gibt. Indische Missionsgesellschaften, die etwa 10.000 indische Missionare in den verschiedenen Gebieten Indiens beschäftigen. Ich war neulich sehr bewegt über Berichte, die ich von Burma hörte. Seit über 25 Jahren sind keine ausländischen Missionare mehr in Burma. Aber Hunderte von Missionaren, auch von verschiedenen Stammesgruppen, werden heute ausgesandt in andere Stämme, um dort die frohe Botschaft weiterzugeben. Seit fast 40 Jahren gibt es keine Missionare mehr in China. Ist deshalb Gott am Ende? Im Gegenteil, die Gemeinde Jesu in China ist in den letzten Jahren mehr gewachsen als in der Zeit, als 6.000 Missionare in China waren. Gott ist nicht am Ende. Er gebraucht die Leute dort vor Ort. Er gebraucht auch Leute aus Ländern, die ausreisen können, um in anderen Ländern tätig zu sein, wie zum Beispiel viele Koreaner, die sich zurzeit vorbereiten, um in anderen Ländern einen Missionsdienst aufzunehmen. Das ist gar nicht so einfach. Da gibt es auch manche Schwierigkeiten, aber Gott öffnet Wege, dass auch diese ihren Mitasiaten die gute Nachricht von Jesus Christus bringen. Tausende und Abertausende von Asiaten werden heute von Gott gebraucht, in ihren eigenen Ländern und darüber hinaus in anderen Ländern und nicht nur in Asien, auch in anderen Kontinenten. Ein ganz beglückendes Erlebnis hatte ich vor Jahren in Japan. Ich war an einem Missionssonntag in einer japanischen Gemeinde in Tokio. Sie hatten keinen Missionssonntag, weil ich dort war. Nein, das war mehr zufällig. Nein, die hatten Missionssonntag, weil ein japanischer Missionar aus Brasilien im Heimataufenthalt diese Gemeinde besuchte und von seiner Arbeit und von Gottes Wirken berichtete. Ich habe kein Wort verstanden. Ein Missionar hat mir das Wichtigste übersetzt. Aber ich habe etwas von dem Gefühl mitbekommen, von der Dankbarkeit, dass hier japanische Christen aus dem Munde eines japanischen Mitarbeiters etwas von Gottes großem Tun erfahren dürften. Das ist ein Segen, das ist eine Freude heute. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt den Asiaten ganz Asien überlassen müssen. Das heißt, wenn Gott uns beauftragt, nach Asien zu gehen oder hier in Deutschland unter Asiaten tätig zu sein, dann gibt es für mich nichts anderes, als dass wir gehorsam sind und uns von Gott gebrauchen lassen, da, wo er uns haben möchte. Nur 2% der Bevölkerung Asiens sind heute Christen. Es gibt einen Werbeslogan einer Ölfirma, der heißt: Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Das gilt auch für die Mission. Es gibt viel zu tun, auch heute noch in Asien, trotz der vielen asiatischen Christen, für die wir unglaublich dankbar sind. Aber auch für uns hat noch Gott einen Auftrag. Packen wir es an. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dein Reich baust. Wir danken dir, dass du deine Boten hast. Wir wollen auch ganz besonders beten für unsere asiatischen Brüder und Schwestern, die du gerufen hast, die du gebraucht hast, die du einsetzt. Besonders auch in den Ländern, wo gar keine Missionare aus westlichen Ländern mehr wirken können. Da bist du nicht am Ende, sondern da baust du dein Reich. Aber es gibt noch viele Länder mit offenen Türen, wo auch wir heute Möglichkeit haben können, dein Wort weiterzugeben. Und da bitten wir dich, rufe und berufe dir auch heute, an diesem Missionstag, Menschen heraus, die du in Asien, die du in Afrika, die du in Lateinamerika, die du auch hier gebrauchen möchtest, dass sie deine Zeugen sind. Vollzeitlich oder auch durch ihren Beruf. Du hast einen Plan für jeden von uns. Danke, dass du diesen Plan uns auch klar und deutlich machen wirst. Amen.